HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg
und Karin Röder. Wir stellen unter anderem Hörbücher der aktuellen HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai vor. Giovannis Zimmer und die Enden der Parabel von Thomas Pynchon. Dieses Hörbuch ist auf dem 5. Platz gelandet. Thomas Pynchon ist 1937 in Long Island geboren. Er studierte Physik und Englisch an der Cornell University und er schrieb später für Boeing technische Handbücher. Seine Romane, unter anderem eben Die Enden der Parabel, V oder Gegen den Tag, sind die einzigen öffentlichen Spuren seiner Existenz. Pynchon gilt als einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller der Gegenwart. Dorothee Meyer-Karweg, Die Enden der Parabel des amerikanischen Autors Thomas Pynchon, spielt im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Text wurde von Elfriede Jelinek und Thomas Pilz ins Deutsche übertragen. Elfriede Jelinek wunderte sich danach, dass Pynchon noch nicht den Nobelpreis erhalten hat. Sie war von diesem Roman also sehr begeistert. Er gilt auch als das Opus Magnum von Thomas Pynchon. Nun hat SWR 2 zusammen mit dem Deutschlandfunk und Hörbuch Hamburg ein Hörspiel herausgebracht, dem der Roman von 1973 zugrunde liegt. Regisseur, Bearbeiter und Komponist Klaus Buhlert hat daraus mit einer 40-köpfigen Besetzung ein fast 14-stündiges Hörspiel geschaffen. Ganz schön viel Holz. Was ist daran so hörenswert?
Ja, es ist hörenswert, weil es um Themen geht, die auch heute noch interessant sind. Also Chauvinismus, Kriegstreiberei, die Verbindung von Erotik und Gewalt. Und weil es kunstvoll und mit sehr viel Raffinesse produziert wurde.
Ja, der Titel, Die Enden der Parabel, ist die literarische oder die mathematische Parabel gemeint?
Es ist ein sehr doppeldeutiger Begriff. Parabel heißt eben erstmal eine lehrhafte, auf einen Vergleich beruhende Dichtung und die Enden der Parabel markieren auch gleichzeitig den Flug der V2. Sie galt ja als Wunderwaffe der Nazis und die flog eben in Form einer Parabel von Deutschland nach London. Die Enden der Parabel markieren also Start und Ziel dieser Rakete. Und diese Rakete wird im Roman dann eben auch zum Sinnbild für die menschliche Intelligenz, die eben nichts Besseres zu tun hat, als exakt solche Flugbahnen zu berechnen, mit dem Ziel, Menschenleben zu zerstören.
Erzählen Sie uns ein bisschen mehr zum Inhalt.
Ja, diese Geschichte Irrlichter zwischen einem Spionage-Thriller und einer absurden Comic-Geschichte hin und her. Die Handlung reicht eben von Ende 44. Da gab es V2-Angriffe auf London bis September 1945. Und es geht um die Jagd der englischen, amerikanischen und sowjetischen Geheimdienste nach den Bauplänen der V2-Rakete, die bei vielen geradezu paranoide Träume hervorruft. Im Mittelpunkt steht neben der Rakete V2 der in London stationierte GI Tyrone Slothrop. Der ist ziemlich sexbesessen und er hat eine Besonderheit. Vor jedem Einschlag der V2 bekommt er eine Erektion. Und dazu hören wir einen Ausschnitt aus dem Hörspiel.
Es war an einem Freitagabend im vergangenen September. Er kam gerade von der Arbeit und lenkte seine Schritte zur U-Bahn-Station Bond Street, mit den Gedanken schon ganz beim kommenden Weekend und seinen beiden Navy-Mädchen, Norma und dieser Marjorie.
Ja, und diese Marjorie, bei denen er aufpassen musste, dass die eine nichts von der anderen erfuhr.
Als es plötzlich, gerade als er die Hand hob, um in der Nase zu bohren, im Himmel, viele Kilometer hinter seinem Rücken und ein Stück stromaufwärts, Memento Mori, einen scharfen Knall gab. Eine heftige Explosion, die er genau in seinem Rücken rollen fühlte.
Fast wie ein Gewitterdonner. Aber anders.
Sekunden später geschah es ein zweites Mal, jetzt aber vor ihm, laut und klar über die ganze Stadt hinweg. Eingegabelt.
Aber es waren nicht die Brummer, auch nicht die Luftwaffe und auch kein Donner.
Schon wieder diese verfluchten Gasleitungen.
Eine Frau mit einer Lunchbox und vom Tag verquollenen Augen stieß ihn im Vorbeigehen mit dem Ellenbogen in den Rücken.
Ja, nee, das sind die Deutschen.
Ihre Freundin, eingerollte blonde Ponyfransen unter einem karierten Kopftuch, zog eine ungeheure Show ab, hob beide Hände gegen Slowthrop.
Die haben es auf den da abgesehen. Die sind unheimlich scharf auf plumpe, fette Amerikaner.
Binnen einer Minute würde sie ihn in die Wange kneifen und damit hin und her wabbeln. »Hi, Superpuppe«, sagte Slowflop. Sie ist Cynthia.
Er schaffte es, eine Telefonnummer zu kriegen, bevor sie Adieu winkte und zurückgeschwemmt wurde ins Stoßzeitgetümmel.
Es war genau 6 Uhr.
6 Uhr, 43 Minuten, 16 Sekunden, doppelte britische Sommerzeit. Der Himmel, geschlagen wie die Trommel des Todes, dröhnt noch immer.
Und Slowfrobs Schwanz? Was sagt man dazu?
Ja, schaut nur rein in seine GI-Unterhose. Da zuckt ein Ständer, bereit zu springen.
In Slowfrobs Geschichte und wahrscheinlich, Gott helfe ihm, auch in seinem Dossier findet sich eine eigentümliche Empfindlichkeit für alles, was sich am Himmel zeigt.
Aber ein Ständer?
Du großer Gott, was ist das? Woher kommt das denn?
Tja, woher kommt das? Das will nicht nur Slowthrop wissen, sondern eben auch die diversen Geheimdienste. Und es deutet sich Folgendes an. Slowthrop war von seinem Vater als Kind für Experimente an einen Verhaltensforscher verkauft worden. Und der hat ihn konditioniert auf den Plastikstoff Imipolex G, der bei der Herstellung der V2 eingesetzt wird. Und das führt dann immer zu Erektionen. Slowthrop soll untersucht werden in einem Militärressort, an der inzwischen breiten französischen Riviera. Slowthrop will aber auch selbst wissen, was es mit seiner Konditionierung auf sich hat, und er findet dann Informationen, dass es eine Rakete mit der Seriennummer 00000 gibt, also 5 Nullen, die eine mysteriöse Komponente namens Schwarzgerät enthält, und nun sind alle auf der Suche nach diesem Schwarzgerät. Slowthrop flieht dann nach Deutschland. Dieses Deutschland bzw. die Zone ist zu so einer Art gesetzlosen anarchischen Region geworden. Alle sind dort nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und hier wird dann die Beschreibung richtig wild. Da scheut Pynchon auch nicht vor Tortenschlachten zurück, die zwischen Heißluftballon und Flugzeug ausgetragen werden. Und es kommt auch zu wilden Verfolgungsjagden auf dem Wasser.
Alles bereithalten!
One, two.
Und Action!
Broschalowski dreht an und geht auf volle Fahrt. Frau Gnab schlingert durchs Kielwasser und schließt an Steuerbord der Yacht auf. Der Springer ist schon oben auf dem Hauptdeck. Slowflop steckt sich die Luger in den Gürtel und folgt. Mit der klassischen Gangsterkopfbewegung wedelt ihn der Springer zur Kommandobrücke hinauf.
Tja, in der Lüneburger Heide verliert sich dann irgendwann Slowthrops Spur und langsam hebt sich dann auch der Nebel über diesem geheimnisvollen Imipolex G, dem Schwarzgerät, seinem Einsatz für Hitlers Vergeltungswaffe V2 mit der Seriennummer 00000.
Klingt sehr spannend, das Ganze. Wie ernst muss man das nehmen?
Ja, also es geht ja um Triebkräfte menschlichen Daseins, oder vielleicht sollte ich sagen männlichen Daseins. Da spielt also Testosteron, das heißt Sexualität, Gewalt, Wunsch nach Beherrschung anderer, aber eben auch Gewinnstreben eine große Rolle. Und das wird hier alles sehr auf die satirische Spitze getrieben. Das Ganze wird dann sehr anarchisch, sehr respektlos und ist dann voller absurder Komik.
Die Enden der Parabel als Hörspiel. Regie führt Klaus Bulert. Bulert ist, wie gesagt, Hörspielmacher und Komponist für Film und Theater in Berlin. Er ist schon mit fast allen wichtigen Preisen des deutschsprachigen Hörspiels ausgezeichnet worden. Und er hat schon etliche Großprojekte realisiert. Zum Beispiel für den BR Das Schloss von Kafka oder für den SWR die Hörspielfassung von James Joyces Ulysses. Nun hat er sich mit seinem Team die Enden der Parabel vorgenommen. Dorothee Meyer-Karwig, wie ist er hier vorgegangen?
Ja, er hat über 2 Jahre an der Hörspielfassung gearbeitet und hat in diesen 2 Jahren viele Soundideen und auch so akustische Fundstücke gesammelt. Und daraus eben so eine Mischung gemacht aus Hörspiel und aus Akustika. Und man sollte das Ganze am besten mit Kopfhörern genießen, dann fühlt man sich wirklich mittendrin im Geschehen. Und man darf hier keine linear erzählte Geschichte erwarten. Es gibt der Roman allerdings auch gar nicht her, sondern man springt so von Episode zu Episode. Klaus Buhlert war sich insgesamt klar, dass er das Hörspiel natürlich einfacher strukturieren muss als den Roman, da man hier eben nicht hin und her blättern kann. Dennoch gebe ich zu, mir ist es mitunter ein bisschen schwer gefallen, den Überblick zu behalten. Mein weiterer kleiner Kritikpunkt, das Thema ist ja eben die Verbindung zwischen Sex und Gewalt. Und das hat man dann auch sehr schnell verstanden. Und ich persönlich fand die Penetranz, mit der das Penetrieren thematisiert wird, also gefühlt alle 3 Minuten, dann doch ein bisschen übertrieben. Ansonsten ist es ein sehr absurder Hörspaß.
Das Hörspiel nach Thomas Pynchon heißt Die Enden der Parabel. Der zugrunde liegende Roman wurde übersetzt von Elfriede Jelinek und Thomas Pilz. Es sprechen Franz Petzold, Felix Göser, Bibiana Beglau, Jens Harzer, Manfred Zapatka, Wolfram Koch und viele andere. Die 13 CDs dauern rund 13,5 Stunden und kosten rund 80 Euro. Eine Zusammenarbeit von Hörbuch Hamburg, SWR 2 und Deutschlandfunk Kultur. Das Hörbuch kam auf die HR2 Hörbuchbestenliste vom Mai. HR2 Kultur Hörbuchzeit. Und nun zu Platz 4 der HR2 Hörbuchbestenliste vom Mai. Giovannis Zimmer von James Baldwin. James Baldwin ist 1924 in New York geboren und war ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. Er kämpfte dafür, dass alle Menschen, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientierung oder ihres Herkunftsmilieus, gleichberechtigt sind. James Baldwins Roman Giovannis Zimmer von 1956 gilt heute als ein Klassiker der sogenannten schwulen Literatur. Dorothee Meyer-Karweg, ruft er uns die bleierne Zeit in Erinnerung, als männliche Homosexualität in den USA noch als kriminell galt?
Ja, genau, so ist es. Das Ganze spielt in den 1950er Jahren in den USA und vor allen Dingen in Paris. Es ist die Geschichte eines jungen Amerikaners, David, der sich seine Homosexualität nicht eingestehen kann, trotz erster erotischer Erfahrungen als Teenager mit einem Freund, die ihn aber sehr erschreckt haben. Er lebt in einem wohlhabenden Elternhaus in den USA und überredet seinen Vater nach dem College, ihm einen Aufenthalt in Paris zu bezahlen. Und der tut das dann auch und so kommt David eben nach Paris und dort lernt er eine junge Frau kennen, Hella, eine junge Amerikanerin, die Malerei in Paris studiert und mit ihr verlobt er sich. Trotzdem, er fühlt sich von der homosexuellen Szene immer wieder angezogen. Und lernt über einen Bekannten, Jacques, das ist ein alterner Homosexueller, Giovanni kennen. Giovanni arbeitet neu in einer schwulen Bar eines Bekannten von Jacques und dieser Giovanni betört ihn. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt, gelesen von Thomas Letto.
Ich war froh. Ich bedauerte lediglich, dass Jacques Zeuge war. Vor ihm schämte ich mich. Ich hasste ihn, weil er jetzt all das gesehen hatte, worauf er so viele Monate, oft mit geringer Hoffnung, gewartet hatte. Im Grunde hatten wir ein tödliches Spiel gespielt und er war als Sieger daraus hervorgegangen. Er war der Sieger, obwohl ich gemogelt hatte, um zu gewinnen. Trotz allem wünschte ich heute, ich hätte damals die Kraft gefunden, mich umzudrehen und rauszugehen. Vielleicht hinüber nach Montparnasse, um eine Frau aufzugabeln, irgendeine. Aber das schaffte ich nicht. Ich erzählte mir alle möglichen Lügen, während ich dort am Tresen stand, aber ich konnte mich nicht rühren. Und das lag zum Teil an dem Wissen, dass es jetzt keine Rolle mehr spielte. Es spielte nicht mal eine Rolle, ob ich jemals wieder mit Giovanni sprach, denn es war sichtbar geworden. So sichtbar wie die Pailletten auf dem Hemd der flammenden Prinzessin. Sie rasten über mich hinweg, meine erwachenden, meine hartnäckigen Empfänglichkeiten. So lernte ich Giovanni kennen. Ich glaube, wir waren vom ersten Augenblick an auf besondere Weise miteinander verbunden. Und diese Verbindung ist immer noch da, trotz der späteren Separation de corps, obwohl Giovanni bald in ungeweihtem Boden nahe Paris verrotten wird.
Tja, da erfährt man schon ein bisschen, wie das Ganze ausgeht. David beginnt eine Liebesbeziehung zu Giovanni, trotz Hella, die weilt längere Zeit in Spanien und bekommt so von dieser Affäre überhaupt nichts mit. David zieht sogar in Giovannis Zimmer und das Zimmer zeigt ihm, dass auch Giovanni Probleme hat. Das Zimmer spricht sozusagen zu ihm.
Ich betrachtete dieses Zimmer mit denselben nervösen, berechnenden Antennen und allen Sinnen, die beim Abschätzen einer unausweichlichen, tödlichen Gefahr zum Einsatz kommen. Die stummen Wände mit ihren entrückten, archaischen Liebenden, auf ewig gefangen in einem endlosen Rosengarten, die glotzenden Fenster, glotzend wie zwei große Augen aus Eis und Feuer, und die Zimmerdecke, die sich senkte wie die Wolken, aus denen zuweilen Dämonen sprachen, Wolken, die ihre Bösartigkeit verschleierten, doch nicht mildern konnten hinter dem gelben Licht, das wie ein undefinierbares, krankes Geschlecht in ihrer Mitte hing. Unter diesem stumpfen Pfeil, dieser zerquetschten Blume des Lichts, lagen die Schrecken, die Giovannis Seele umschlossen. Ich begriff, weshalb Giovanni mich gewollt und in seine letzte Zuflucht mitgenommen hatte. Ich sollte dieses Zimmer zerstören und Giovanni ein neues, besseres Leben schenken. Dieses Leben konnte nur mein eigenes sein, das, um Giovannis zu verwandeln, erst ein Teil von Giovannis Zimmer werden musste.
Tja, Giovanni, so Davids Eindruck, will gerettet werden, aus dem verkommenen kleinen Zimmer geholt werden.
Dorothee Meyer-Karwick, bleiben die beiden denn als Paar zusammen?
Ja, es bleibt ein sehr ambivalentes Verhältnis. David kann sich weiterhin nicht zu Giovanni bekennen. Das Ganze spielt eben in den 1950er Jahren, da war das deutlich schwieriger. Und als Hella zurückkommt, verlässt David Giovannis Zimmer ohne Nachricht an den Freund. Giovanni treibt es dann in Verzweiflung und als der Barbetreiber Guillaume Giovanni rauswirft, dreht Giovanni durch und bringt diesen Barbesitzer um. Nach einer kleinen Flucht wird er dann verhaftet, der Giovanni, und zum Tode verurteilt. David reist derweil mit seiner Freundin nach Südfrankreich. Dort trennen sich die beiden aber und letztendlich bleibt David allein zurück mit dem Gefühl, am Tod Giovannis schuld zu sein.
Ich nehme an, James Baldwin ging auch ein Wagnis ein, als er in den 50er Jahren diesen Roman über die nicht eingestandene Homosexualität eines jungen Mannes veröffentlichte.
Ja, das war's auch. Und zwar, weil Baldwin gleich mit zwei Tabus brach. Als schwarzer Schriftsteller schrieb er über die Liebe zwischen zwei weißen Männern. Baldwin sagte aber auch, dass es im Roman eigentlich nicht in erster Linie um Homosexualität ginge. Der Roman handele vielmehr davon, was passiert, wenn man sich grundsätzlich nicht traut, zu jemandem zu stehen.
Tja, da gibt es Parallelen. Heute gilt Giovannis Zimmer als Baldwins bekanntester Roman. Nun wurde er wieder hervorgeholt und als Hörbuch herausgebracht und interpretiert von Thomas Letto. Eine gute Wahl?
Ja, Thomas Letto, Jahrgang 1986, der arbeitet am Bayerischen Staatsschauspiel München am Residenztheater und liest seit 2016 regelmäßig für das Literaturhaus München, unter anderem auch aus James Baldwins Roman Von dieser Welt. Er ist also schon mit den Texten Baldwins vertraut und er hat unzweifelhaft eine junge Stimme und man nimmt ihm den jungen, neugierigen amerikanischen Jungen ab. Er hat ein gutes Tempo, nicht zu schnell, nicht zu langsam, leicht melancholisch und er deutet eben die Verzweiflung des jungen David, sein Hin- und Hergerissensein sehr leicht an. Vielleicht ein bisschen zu leicht, ein bisschen mehr hätte er, finde ich, dabei aus sich rausgehen können, aber das ist natürlich, wie ich weiß, eine Gratwanderung. Ich kenne übrigens schon eine Lesung mit einem anderen Interpreten, Jens Wawritschek, das ist eine ältere Aufnahme von 2014, der hat diese Lesung im eigenen Label Audubar bei Vitaphon herausgebracht. Und Jens Wawritschek klingt, finde ich, ein bisschen lebenserfahrener. Da lohnt es sich durchaus auch diese Aufnahme nochmal mit jener hier zu vergleichen. Man findet sie auch leicht im Internet, wenn man eben Audubar und Giovannis Zimmer eingibt. Und dann kann jeder selbst entscheiden, welche Aufnahme er bevorzugt.
Die Jury der HR2-Hörbuch-Bestenliste setzte jedenfalls diese Version, die von Thomas Letto gelesen wurde, auf den 4. Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste vom Mai. Hier die Angaben. Giovannis Zimmer von James Baldwin. Der Sprecher ist Thomas Letto. Die 6 CDs dauern rund 6 Stunden und kosten 20 Euro. Erschienen sind sie bei Random House Audio. HR2-Hörbuchzeit. Der israelische Publizist und Politologe Raphael Seligmann ist schon seit Jahrzehnten ein kritischer Beobachter und Begleiter des deutsch-jüdischen Verhältnisses der Gegenwart. Dazu hat er auch geschrieben. In seinem aktuellen Buch hat er weiter ausgeholt und die Geschichte seines Vaters Ludwig aufgezeichnet. Und er beschreibt, wie er aufgewachsen ist als Teil einer alteingesessenen jüdischen Familie im bayerischen Schwaben. Lauf, Ludwig, lauf! Martin Maria Schwarz stellt Ihnen das Hörbuch dazu vor. Es spricht Axel Milberg.
Wie war das, als die jüdische Kultur noch selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft war? Wie war das, als Synagogen noch das Bild in unseren Städten und Gemeinden belebten und religiöse Rituale offen und unbefangen ausgeübt werden konnten? In Raphael Seligmanns Roman wird vieles davon lebendig, in dieser biografischen Erzählung über seinen Vater, der noch die letzten knapp 20 Jahre jüdisch-christlicher Normalität in Deutschland zwischen 1914 und 1933 erleben konnte.
Seit jeher liebe ich Süßes, vor allem Schokolade und Kuchen. Sobald ich an der Auslage der Konditorei Werner vorbeikam und dort die frisch gebackenen Kuchen und Torten erblickte, lief mir das Wasser im Munde zusammen. Wenn ich Taschengeld bekam, gab ich alles innerhalb von 2 Tagen beim Kuchenbäcker aus. Doch die Woche hat 7 Tage. Mit jedem wuchs mein Heißhunger. Am ärgsten wurde es am Freitag. Dem im Schaufenster präsentierten Zwetschgen-Datsche konnte ich nicht widerstehen. Wegen des bevorstehenden Schabbats hatte es nur ein knappes Mittagbrot und 2 Äpfel gegeben. Ich musste ein Stück Kuchen haben. Jetzt gleich.
Ludwig Seligmann wird in eine jüdische Kaufmannsfamilie hineingeboren. Die religiösen Geh- und Verbote, die regelmäßigen Besuche in der Synagoge, die Gebete und Feiertage strukturieren den Alltag, ohne dass die Familie zu den Orthodoxgläubigen gehört. So erlebt man als Hörer die lebenszugewandte Seite jüdischer Kultur zwischen Erster Weltkrieg, Inflation und wirtschaftlicher Konjunktur der 20er Jahre. Und wie sie eingebettet ist in den Normalalltag der anderen Menschen auf dem Land, in der Gemeinde Ichenhausen zwischen Augsburg und Ulm gelegen. Das ist der äußere Rahmen. Die Kerngeschichte erzählt, wie Ludwig zusammen mit seinem Bruder Heinrich nach und nach die Geschäfte des Vaters übernimmt und die Familie durch die politisch turbulenten Jahre führt. Eine besondere Rolle in dem behüteten Großwerden und der Anerkennung Ludwigs im Heimatort spielt auch sein Fußballtalent.
Einige Minuten später holte ich mir noch vor der Mittellinie auf halb rechts die Pille, umdribbelte leichtfüßig meinen Gegenspieler und stürmte vor. Dabei klangen mir die Rufe der Zuschauer in den Ohren: »Lauf, Ludwig, lauf!« Das verlieh mir noch mehr Kraft. Nun baute sich nur noch der Torwart vor mir auf. Mir fielen Sauters Worte ein: »Lass dir Zeit, Wegerl.« Ich bremste meinen Lauf, ich umspielte ihn und schob den Ball in den leeren Kasten. »Ludwig! Ludwig! Wegerl!« jubelten die Zuschauer.
Axel Milberg ist der Sprecher der von Raphael Seligmann lebendig und detailreich erzählten Geschichte. Es ist ein Genuss, ihm zu folgen, weil Milberg es versteht, Atmosphäre zu schaffen, Räume plastisch werden zu lassen, egal ob es um das Geschrei auf einem Fußballplatz geht oder um die Stille in einer Synagoge. Der langsame, ruhige Fluss seines Sprechtempos entspricht dabei dem inneren Zeiterleben Ludwigs. Und in den mit viel Zuwendung gestalteten Dialogen gewinnt jede Figur ein Eigenleben, in dem nicht zuletzt Seligmanns große Menschenliebe durchscheint.
Nach dem Gottesdienst versammelte sich die Gemeinde zum Kiddusch an langen Tafeln für Männer und Frauen. Rabbiner Dr. Kohn forderte mich auf, das Wort an die Gemeinde zu richten und uns alle an deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Mir blieb das Herz stehen. Mein Kopf war leer. Ich hatte meine Rede vollständig vergessen. Dabei kam mir Vater in den Sinn und ich spürte, wie Tränen in meine Augen schossen. Es herrschte vollkommene Stille. Alle starrten mich an. Da hörte ich Heinrichs Stimme. »Niemand ehrt seinen Vater und seine Mutter und liebt sie so sehr wie mein Bruder Ludwig. Er ist so furchtbar traurig, weil unser Vater sehr krank ist. Darum muss der Ludwig arg weinen.«
Seligmann erzählt aus der Ich-Perspektive seines Vaters und damit aus der Gegenwart der 10er und 20er Jahre nach vorne. Das hat einen wichtigen Effekt. Man erlebt die wachsenden antijüdischen Anfeindungen im Land als die schleichende Entwicklung, die die furchtbare Bedrohung dahinter erst gar nicht erkennen lässt. Man versteht daher viel besser, warum so viele jüdische Bürger gar nicht auf den Gedanken kamen, das Land zu verlassen. Selbst als sich das brutale Gesicht des Judenhasses immer offener zeigt, wie bei Ludwigs Familie, wo nur das resolute Eingreifen der Mutter anfangs Schlimmeres verhindern kann.
Wenn du hinausgehst, müssen Heiner und Ludel mit, um dich zu beschützen. Darauf warten die Nazis doch bloß. Ich lass mich von der Bande nicht einschüchtern und sehe nicht tatenlos zu. Bitte, Isaak, lass mich die Sache erledigen. Kurz darauf verließ Mutter sicheren Schritts das Haus. Es dauerte keine Viertelstunde, bis der SA-Führer Ichenhausens vorbeikam und seinen Haufen einsammelte. Als Mama bald darauf zurückkehrte, wollten wir wissen, wie sie das Pack zum Einlenken bewogen hatte. »Ich habe ihnen gesagt, dass du den ganzen Krieg über als Frontoffizier für das Vaterland gekämpft hast. Das hätte ich auch getan. Nein, Isaak, da bist du zu stolz, und unsere Buben hätten dafür zahlen müssen.« Mein Vater schwieg einen Moment. »Danke, Clara.«
Die Familie Seligmann wird dann doch noch rechtzeitig die Flucht ergreifen, gewarnt von einem Pfarrer, bei dem Ludwig den Satz »Lauf, Ludwig, lauf« ein zweites Mal hört, jetzt nicht mehr als Anfeuerung auf dem Fußballplatz, sondern als dringende Aufforderung, sein Leben zu retten. Raphael Seligmann ist ein mitreißendes Epochenporträt gelungen. Mit viel Kenntnis und Geschick die politischen Verwerfungen der Zeit in ihren Folgen für das Schicksal einer Familie auf dem Land deutlich werden zu lassen. Auch fehlt es nicht an privaten Dramen, angefangen von der spannungsreichen Beziehung Ludwigs zu seinem Bruder bis hin zu seiner Affäre mit der Frau des örtlichen Kantors. Und über allem steht die immer wieder bedrängende Erkenntnis, welche Lücke die Zerstörung des Judentums in Deutschland hinterlassen hat, vor allem auf dem Land. In Ichenhausen gibt es bis heute kein jüdisches Leben mehr.
Raphael Seligmann, Lauf, Ludwig, Lauf. Der Sprecher ist Axel Milberg. Die zwei MP3-CDs dauern rund 11 Stunden und kosten ungefähr 23 Euro. Das Hörbuch ist erschienen im United Soft Media Verlag USM. Martin Maria Schwarz hat das Hörbuch besprochen. Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Nun kommen wir zum ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Mai. Es heißt, der Junge aus der letzten Reihe. Die Autorin des Buches ist die Journalistin Anjali Q. Rove. Sie hat die Menschenrechtsorganisation Making Her Story gegründet. Für dieses Debüt wurde sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Waterstones Children's Book Prize 2019 und mit dem Blue Peter Book Award. Dorothee Meyer-Karwick, wer ist der Junge aus der letzten Reihe?
Dieser Junge heißt Ahmed und er ist neu in eine Londoner Schulklasse gekommen. Und er ist genauso alt wie die Ich-Erzählerin Alexa, eine Mitschülerin. Alexa und ihre Freunde Michael, Josie und Tom befreunden sich dann mit Ahmed, auch wenn sie erst gar nicht mit ihm reden können, denn Ahmed spricht nur Kurdisch und dann lernt er natürlich langsam auch ein paar Brocken Englisch, bleibt aber sehr still. Und erst später erfährt Alexa, warum. Und zwar, als Alexa erzählt, dass ihr eigener Vater gestorben ist, da erzählt nun auch Ahmed von seinen Eltern.
Ich weiß nicht, wo ist Dad? Vielleicht er auch tot. Ich sah ihn an. Er ist gar nicht hier in London? Fragte ich. Ahmed schüttelte den Kopf. Ich komme her. Mein Dad, er nicht hier. Ich runzelte die Stirn. Nicht hier? Wo denn? Ahmed zuckte die Achseln und senkte den Blick auf den Comic. Vielleicht eher in Frankreich. Oh, machte ich erneut. Er tat mir leid. Ich fände es schrecklich, wenn ich nicht wüsste, wo mein Dad ist oder ob er überhaupt noch lebt. Ich wollte ihn fragen, wer die Frau mit dem roten Schal war und ob sie ihm dabei helfen konnte, seinen Dad zu finden und wo seine Mom und seine Schwester und seine Katze waren. Aber dann blätterte Ahmed um und zeigte mir die Seite. Er zeigte auf ein Bild. Darauf standen Tim und Kapitän Haddock und Struppi und ein Mann mit einer Augenklappe auf einem Floß mitten im Meer. »Meer«, sagte Ahmed ganz leise. Ich nickte. »Ich habe Schwester«, sagte er. »Sie jetzt hier.« »Du meinst hier?« »Nein«, sagte Ahmed. »Hier«, er zeigt auf das Meer. Und dann verstand ich.
Als Sprecherin hörten wir hier übrigens Birte Schnöing. Ja, und es stellt sich eben heraus, die Schwester ist auf der Flucht im Meer ertrunken. Alexa erzählt dies alles ihren Freunden und dann erfahren die vier, dass Großbritannien seine Grenzen in einer guten Woche dicht machen will, keine Flüchtlinge mehr reinlassen will. Die Freunde sind dann ganz erschrocken, da Ahmeds Eltern dann nicht mehr nach Großbritannien könnten und sie überlegen, was sie tun könnten.
Welche Idee haben Sie dann?
Ja, also Sie können ja noch nicht eingreifen, sind noch ein bisschen zu klein dafür, also nicht ins politische Geschehen eingreifen. Aber Sie kommen auf eine andere Idee und die ist gar nicht so schlecht. Sie schreiben nämlich einen Brief an die Queen und der lautet so.
Eure königliche Majestät des Vereinigten Königinnenreichs von England. Bitte, Mrs. Majestät. In unsere Klasse geht ein neuer Junge namens Ahmed und er ist aus Syrien, wo Krieg ist und ganz viele Mobber Bomben werfen und Leute verletzen. Ahmed musste mit einem Boot fahren und sehr weit gehen, bis er in unsere Schule kam. Außerdem musste er seine Mom und seinen Dad in Zelten zurücklassen. Ahmed muss sie finden, bevor die Regierung alle Tore zumacht. Weil ihnen das Land und die Polizei gehören und der Premierminister auf sie hören muss, dachten wir, dass sie bitte ihre Spezialpolizei und den Premierminister bitten könnten, die Tore offen zu lassen und Ahmed dabei zu helfen, seine Familie wiederzufinden. Wir wissen, dass die Tore am Freitag schließen, deshalb ist dies hier ein Notfall. Sie finden uns in der Nelson Primary School und Mrs. Khan ist unsere Lehrerin und Mrs. Hamsey ist Ahmeds Schulbegleiterin. Bitte sagen Sie uns Bescheid, sobald Sie diesen Brief bekommen haben, ob Sie uns helfen können. Alles Liebe von mir, 9¾, Tom, 9, Michael, 9½ und Josie, 9¼.
Sie schicken den Brief los, aber erstmal bekommen Sie keine Antwort und die Zeit rennt Ihnen weg. Da werden Sie ein bisschen nervös. Und dann kommen Sie auf eine weitere Idee. Sie wollen der Queen einen zweiten Brief schreiben und den der Wache vor dem Palast übergeben. Und sie hoffen dann eben von der Queen zum Tee eingeladen zu werden. Und dafür müssten sie allerdings die Schule schwänzen, damit das nicht so auffällt, wollen nicht alle vier zur Queen, sondern nur Alexa und Tom. Und dann machen sie das auch.
Und gelingt es ihnen, den Brief der Queen zu übergeben?
Ja, es ist nicht so einfach, an die Queen heranzukommen. Das wird dann sehr realistisch geschildert. Erstmal müssen die beiden Neunjährigen mit der U-Bahn und mit dem Taxi zum Buckingham-Palast. Und dann müssen sie irgendwie den Wachen diesen Brief übergeben. Und für Neunjährige ist das nicht ohne. Und letztendlich gibt es dann einen Riesenaufruhr vor dem Palast.
Ich frage mich, ob die Queen davon überhaupt etwas mitbekommt.
Ja, erstmal gar nicht. Sie ist nämlich gar nicht im Schloss, aber die Medien stürzen sich dann auf die beiden Kinder. Alle berichten darüber und dann erfährt es auch die Queen und das ganze Land. Übrigens gibt es dann nicht nur positive Reaktionen, es gibt ja auch Gegner der Aufnahme von Flüchtlingen. Und darunter sind dann auch einige, die sind dann auch ein bisschen ja, bösartig. Sie unterstellen beispielsweise Ahmed, er hätte alles initiiert. Dabei wusste er von der Aktion seiner Freunde gar nichts. Und auch in der Schule gibt es dann sozusagen Mobber, die Ahmed ärgern und ihm beispielsweise eklige Sachen in seinen Rucksack stecken, an dem er so hängt, da der ihn auf der ganzen Flucht begleitet hat.
Ja, und findet denn der Junge aus der letzten Reihe, also Ahmed, seine Eltern wieder?
Also Hilfsorganisationen haben sich natürlich auch schon auf die Suche gemacht und können dann irgendwann die Eltern ermitteln. Und durch die Aktion der Kinder ist es dann zumindest leichter für die Eltern auch eine Einreisegenehmigung zu bekommen.
Dorothee Meyer-Karweg, die Geschichte behandelt also ein wichtiges Thema. Ist sie auch spannend und gut erzählt?
Also gut finde ich die Innenperspektive durch die Ich-Erzählerin, die sehr glaubhaft eingenommen wird, finde ich. Das ist eine Neunjährige, die das alles erlebt. Und sehr gut finde ich auch, dass erst ziemlich spät im Hörbuch klar wird, dass auch die vier Freunde keine, ich sag mal, Urbriten sind, was man automatisch vermutet hat, ich jedenfalls. Alle haben zumindest Vorfahren aus anderen Ländern, also aus Afrika, Indonesien, Österreich und so weiter. Und das ist so ein ganz witziger Aha-Effekt. Und man erfährt auch einiges über die soziale Situation der Ich-Erzählerin. Und die ist nicht so ganz einfach. Also der Vater ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Mutter ist nun alleinerziehend, hat 2 Jobs. Das heißt, sie ist oft sehr müde und kann sich wenig um die Tochter kümmern. Trotzdem ist es eine liebevolle Familiensituation. Also die 2 kommen gut miteinander aus. Das heißt, Armut heißt bei denen auch nicht zwangsweise Vernachlässigung und Rohheit und Bildungsferne. Ganz im Gegenteil.
Und wie gefällt Ihnen die Interpretation von Birte Schnöing?
Ja, sie ist 1984 geboren, also so Mitte 30. Sie ist Theaterschauspielerin, seit vielen Jahren auch am Thalia Theater in Hamburg. Sie macht auch bei vielen Filmen mit und sie klingt schon sehr mädchenhaft und dabei überhaupt nicht übertrieben zickig oder so, sondern finde es sehr angenehm und sanft und kindlich. Also das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt nur einen Mini-Wermutstropfen an dieser Geschichte. Sie könnte für mich etwas schneller in Gang kommen. Also zu Anfang ist es schon ein bisschen langatmig, aber dann ab der Mitte, sag ich mal, dann wird es richtig spannend.
Der Junge aus der letzten Reihe von Angelique Hugh Roof. Die Sprecherin ist Birte Schnöing. Die 4 CDs dauern 5 Stunden und kosten rund 17 Euro. Empfohlen wird das Hörbuch Kindern ab 8 Jahren. Erschienen bei Hörcompany und dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im Monat Mai. Am Mikrofon verabschieden sich Karin Röder und
Dorothee Meyer-Karweg.